Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 20. Juli 2008. Das Thema lautet Gottes Virenschutzprogramm für die Gemeinde. Spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
In der vergangenen Woche ist mir das erste Mal etwas passiert, was mir in meiner PC-Laufbahn noch nie passiert ist. Es hat sich tatsächlich ein Virus auf meinem PC festgefressen. Und es ist auch noch ein hartnäckiger. So ein Virus ist total hinderlich. Ich habe immer gedacht, naja gut, wenn die Leute davon erzählt haben. Aber wenn man dann selber davon betroffen ist, man fühlt sich unwohl, das Arbeiten wird mühsam, umständlich, es kostet alles mehr Zeit. Dieser Virusbefall eines Computers kann ein gutes Bild dafür sein, was sich in unserem Leben als Ganzem abspielen kann. Viele sind belastet von Zukunftsängsten, Alltagssorgen oder auch Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind und wie eine Hypothek unsere Gegenwart belasten. Die frohe Botschaft der Bibel ist, es gibt Erlösung durch Jesus Christus. Es gibt Erlösung durch Jesus Christus. Paulus hat das erfahren. Und das hat diesen Mann so berührt und so innerlich verändert, dass er beginnt, alle Welt davon zu informieren, wie wir durch Jesus von unserer Lebenslast erlöst werden. Und zwar ganz gleich, ob das deine Zukunftsängste sind, wegen denen du nicht schlafen kannst, ob das ist, was in der Vergangenheit sich abgespielt hat, Schuld oder was weiß ich was, oder ob das einfach die Gegenwart ist, die dich belastet. Und so kommt Paulus nach Korinth, in diese griechische Stadt, und es kommt unter seiner Verkündigung zu einem gigantischen Aufbruch. Menschen erfahren wirklich Erlösung. Erfahren, dass sie ganz neu leben können. Es bildet sich in den anderthalb Jahren, wo Paulus in Korinth ist, eine respektable Gemeinde. Aber kurz nach seinem Weggang befällt diese Gemeinde ein äußerst gefährlicher Virus, der sie in ihrer Existenz bedroht. Mit einem ausführlichen Schreiben, dem sogenannten ersten Korintherbrief, versucht Paulus dieser Gemeinde zu helfen. Doch die alarmierenden Nachrichten aus Korinth reißen nicht ab. Da entschließt sich Paulus, noch einmal kurz nach Korinth zu reisen. Bei diesem Besuch greift ihn ein Gemeindemitglied heftig an. Es kommt zu einer Auseinandersetzung und weil Paulus weiter muss, ohne den Konflikt wirklich lösen und austragen zu können, schreibt er einen Brief und schickt damit seinen Gehilfen Titus nach Korinth. Leider ist dieser Brief verloren gegangen. Als aber Paulus den Titus kurze Zeit später in Mazedonien trifft, erfährt er die frohe Botschaft, dass die Gemeinde dabei ist, ihr Unrecht einzusehen und es bedauert. Und darauf setzt sich der Paulus hin, greift noch einmal zur Feder und schreibt einen weiteren Brief. Das ist unser zweiter Korintherbrief. Und dieser zweite Korintherbrief ist das wohl persönlichste Zeugnis, das persönlichste Schreiben, das wir von Paulus besitzen. Und wie ich es im Zusammenhang mit unserer Predigtreihe Kirche noch einmal gelesen habe, sind mir zweierlei Dinge deutlich geworden. Erstens, nicht nur deine Beziehung zu Gott kann durch Sünde gestört werden. In Korinth leidet die Gemeinde als Gemeinschaft unter einer ganz schweren Krankheit. Und zweitens, Gottes Erlösungswerk bedeutet auch für eine Gemeinschaft Befreiung, Erlösung. In dem Sinn sagt Paulus, Christus hat die Gemeinde als seinen Leib erlöst. Aber wie geschieht diese Erlösung? Was, wenn wir es mal so formulieren, ist Gottes Virenschutzprogramm für eine Gemeinde? In jedem zweiten Korintherbrief schildert Paulus Maßnahmen, die eine Gemeinde von diesem krankmachenden Virus erlösen können. Es sind im Grunde genommen 5 Haltungen, die uns schützen. Darüber möchte ich in den verbleibenden Gottesdiensten unserer Reihe Kirche mit uns nachdenken. Das Thema Erlösung oder Gottes Virenschutzprogramm für eine Gemeinde. Der erste Punkt, den ich heute behandeln möchte, ist quasi das Basispaket. Das gibt es selbst im Internet manchmal umsonst. Bei Jesus gibt es dieses Paket umsonst. Das Thema ist Vertrauen. Wenn ich sage Vertrauen, dann klingt das für viele so einfach, so selbstverständlich. Aber genau das ist der Punkt. Vertrauen wirklich umzusetzen, das ist gar nicht einfach. Das ist schwer. Nämlich gegen diese Grundsünde des Misstrauens anzukämpfen. Vertrauen ist das Basispaket. Und das, was ich heute sage, das sage ich jetzt im Blick auf die Gemeinde, aber es gilt für dich in jeder Beziehung. Ob in einer Firma, ob in einer Ehe, ob in deiner Familie, ob in deiner Nachbarschaft. Du kannst es überall herunterbrechen. Mein erster Gedanke dazu, vertraut euch gegenseitig. Vertraut euch gegenseitig. Zu Beginn des vorher erwähnten, eigentlich dritten Brief des Paulus, den er innerhalb jenes Jahres, jenes wirren Jahres nach Korinth geschrieben hat, nimmt er noch einmal Bezug auf die Vorwürfe, die bei seinem Kurzbesuch gegen ihn geäußert worden sind. Und er schreibt, er sei beim ersten Besuch, als er die Gemeinde gegründet hat, in Einfalt, Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes bei ihnen gewesen. In solchem Vertrauen wollte er auch bei diesem Kurzbesuch wieder zu ihnen kommen. Da es aber dann zu einer offenen Auseinandersetzung kam, fragte er sich, bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Er hat gedacht, war ich eigentlich blöd, dass ich so einen Versuch mache? Doch dann gewinnt er wieder Zuversicht und schließt diesen Abschnitt ab, habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude euer aller Freude ist. Frage, was ist für Paulus das Vertrauen, das er in die Gemeinde investiert? Was ist für Paulus das Vertrauen, das er in die Gemeinde investiert? Als ich vor einiger Zeit ein Gemeindeseminar auswärts in einer anderen Gemeinde hielt, informierten mich einige Verantwortliche dieser Gemeinde. Früher herrschte bei uns ein sehr enges, sehr herzliches Verhältnis, eine richtige Vertrauenskultur. Das brachte die Gemeinde nicht wirklich voran. Deswegen haben wir begonnen, zielorientierter zu arbeiten. Dabei ist das Vertrauen geschwunden. Diese Leute verstanden Vertrauen als, möchte man sagen, als eine unfruchtbare Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität. Paulus hat offensichtlich einen anderen Begriff von Vertrauen, denn die Gemeindearbeit in Korinth, die er dort betreibt, ist überhaupt kein Kuschelkurs. Da geht es ganz ordentlich zur Sache. Vor einiger Zeit hat mich jemand nach einem Bodenleger gefragt. Ich habe den empfohlen, der bei uns zu Hause die Böden verlegt hat und sagte, dem Schmidtgall kannst du vertrauen. Der Schmidtgall macht das gut, der hat gute Arbeit geleistet, denn ich kann ihn dir empfehlen, der hat echt zuverlässig gearbeitet. Ist das Vertrauen, wenn du dann diesen Bodenleger nimmst? Mit Paulus ist es anders. Er sagt den Korinthern Vertrauen zu, obgleich er sie im ganzen letzten Jahr total durchgedreht und verantwortungslos ihm gegenüber erlebt hat. Er hat kein Vertrauen von ihnen, sie haben kein Vertrauen so gesehen verdient. Er hat sie als böse erlebt. Was versteht Paulus unter gegenseitigem Vertrauen? Ganz offensichtlich ist der Begriff von gegenseitigem Vertrauen, das Paulus in die Gemeinde investiert, eine grundsätzliche positive Haltung anderen gegenüber. Trotzdem sie ihn enttäuscht haben, nimmt er die besten Absichten an. Seine Schreiben zeigen, dass er die Realität von Menschen sieht, was Menschen sich gegenseitig antun können, und dennoch die Hoffnung mit ihnen nicht aufgibt. Er lässt sich, egal was kam, nicht zum Misstrauen hinreißen. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Er macht sich scheinbar ohne jede Angst verletzlich, als sei er sicher, niemand wird mich tatsächlich, und selbst wenn er mich an meinen Schwachstellen angreift, tatsächlich aus dem Lot bringen können. Auf meiner vorletzten Stelle kam mal jemand zu mir her und meinte so im Vertrauen, Sie erzählen immer aus Ihrem Leben, haben Sie nicht Angst, dass andere Leute dann schlecht über Sie denken? Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber die Frage weiß ich noch genau. Vielleicht habe ich auch salopp gesagt, naja, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich's ganz ungeniert. Ich weiß es nicht mehr, aber klar ist mir, und das steht schon im Hintergrund, klar ist mir, es gibt zwei Grundrichtungen, wie ich meine Energie und meine Kraft und meine Zeit einsetzen und lenken kann. Erstens, ich investiere in Angriffs-, Verteidigungs- oder Sicherheitsstrategien, um mich unangreifbar zu machen und zu schützen. Ich investiere Zeit an den Mauern um mich herum. Oder die zweite Möglichkeit ist, ich richte meine Energie und Aufmerksamkeit ganz auf meinen Auftrag und vertraue meinem Auftraggeber, nämlich Gott, dass er mich beschützt. Und meine Erfahrung ist, wenn ich in andere Vertrauen investiere, so wie bei Paulus, dieser trotz Enttäuschungen immer wieder sich durchringt und sagt, habe ich doch zu euch allen Vertrauen, dann bin ich produktiver, als wenn ich viel Zeit und Kraft in Sicherheitsstrategien, um mich unangreifbar zu machen, investiere. Allerdings merke ich auch, wie schwierig es ist, den eigenen Schutzpanzer abzulegen und eine positive Grundhaltung gegen andere zu bewahren. Ich denke, spätestens in der Pubertät trainieren wir unser kindliches Vertrauen ab. Wir lernen alles mit einer, wir lernen die Negativlupen ernst zu nehmen, entweder, dass ich alles untersuche mit einer Negativlupe oder dass ich eben Strategien entwickle, wenn mir jemand mit einer Negativlupe kommt und was nachweisen will, dass ich gleich was parat habe, wo den in Schach hält. Wer so geprägt ist, dem fällt es schwer umzudenken und solche Verhaltensmuster zugunsten befriedigenderer oder tragfähigerer Verhaltensmuster für eine Gemeinschaft abzulegen. Der amerikanische Psychologe und Psychiater Carl Rogers revolutionierte in den 60er und 70er Jahren in der Psychiatrie vieles, indem er empirisch nachgewiesen hat, welches ungeheure Wachstumspotenzial im Menschen mobilisiert werden kann, wo man ihm mit Vertrauen und Offenheit begegnet. Im Grunde genommen, alle Konzepte der Beratung, der Begleitung, die es Land auf Land ab gibt und die wir heute nützen, gehen auf diese Erkenntnis Carl Rogers zurück. Um was es ihm geht, ist die heilende Kraft des Vertrauens zu mobilisieren. Diese Erkenntnis und Erfahrung steckt dahinter, weswegen Paulus in vielen Briefen immer wieder diesen stereotypen kurzen Satz schreibt und betont, habe ich doch zu euch allen Vertrauen. Allerdings merken wir, wie schnell wir an die Grenze mit unserem Vertrauen kommen und wie wir das nicht durchhalten. Wir wissen zwar, dass es richtig ist und Carl Rogers hat es uns sogar empirisch nachgewiesen, aber dann wollen wir es tun und merken wir, wie unsere Kraft ausgeht. Frage, woher nimmt Paulus die Kraft, Vertrauen zu investieren, gut zu denken, sich verletzlich zu machen, wo er doch so oft enttäuscht wurde? Paulus orientiert sich an Jesus. Das ist ein zweiter Gedanke. Glaube wie Jesus. Glaube wie Jesus. Einmal ist der Petrus zu Jesus gekommen und hat gesagt: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Worauf Jesus antwortet: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Mit dieser komplizierten Rechenaufgabe will Jesus sagen: Schluss mit Aufrechnen. Vergebung ist kein besonderer Akt. Vergebung soll die Grundhaltung deines Lebens bestimmen. Und zwar von morgens bis abends. Hör auf mit Rechnen. Vergib einfach, wo du merkst, das wird unsere Gemeinschaft weiterbringen. Das wird unsere Miteinander gut tun. Jesus hat das nicht nur in der Theorie vertreten. Das bestimmte eben sein ganzes Tun. Da kommen Jakobus und Johannes, zwei seiner Freunde, zu ihm, ganz aufgeregt. Sie haben Ablehnung erfahren und diese Ablehnung von anderen Leuten finden sie unerträglich. In ihrem Narzissmus total gekränkt sagen sie: Herr, willst du? So wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und diese Leute verzehre. Natürlich will Jesus das nicht. Er hat das Gefühl, die haben überhaupt noch nichts kapiert, um was es eigentlich geht und was mir wichtig ist. Ein anderes Mal kommen wieder diese beiden an. Meister, wir wollen, dass du tust, was wir möchten. Eine durchgeknallte Frage oder Aufforderung. So kommen manchmal manche. Meister, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten. Schon allein diese Frage ist bescheuert. Aber Jesus bleibt freundlich und sagt: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und dann rücken sie heraus: Gib, dass wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Und Jesus weiß genau, wer so denkt, wer das sagt, der legt Feuer in jeder Gemeinschaft. Und der Bericht von dieser Geschichte zeigt, keine 5 Minuten hat es gedauert, da ist die Diskussion in der Gruppe, denn es heißt, als die 10 anderen hörten, dies hörten, wurden sie unwillig. All diesen menschlichen Kleinkram erträgt Jesus. Immer wieder neu vertraut er sich ihnen an. Er kündigt ihnen nicht die Freundschaft, nicht einmal dem Judas, der ihn verrät und noch so blöd ist zu meinen, Jesus wisse nicht, wer da hinter seinem Rücken Intrigen spinnt. Dass Jesus ihnen immer wieder neu vertraut, hat damit zu tun, dass sein Begriff von Vertrauen nicht darin gründet, dass sich die Freunde als besonders vertrauenswürdig erwiesen haben. Aber was ist Vertrauen für Jesus dann? Jesu Vertrauen hat einen ganz starken Aspekt darin, dass bei allem Realismus gegenüber den charakterlichen Möglichkeiten und auch Fehlerhaftigkeiten, die wir haben, er sich die Hoffnung bewahrt für ein gutes Weiterkommen mit seinen Freunden. Jesus hatte den Mut, sich trotz Enttäuschungen neu auf sie einzulassen, sie nicht aufzugeben, ihr Versagen auszuhalten und zu ertragen, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Woher noch einmal nahm Jesus diese Kraft? In der vergangenen Woche hatten wir unsere Männerfreizeit. Das war meine erste Männerfreizeit, die ich gemacht habe. Es war eine super Erfahrung. Also ich war ganz begeistert und ich glaube, die meisten hat es sehr, sehr gefallen. Wir haben sehr viel über den Glauben geredet, gar nicht geplant. Es kam immer wieder zu solchen Gesprächen und dabei ist mir bewusst geworden, dass viele vom Glauben eine Vorstellung haben, die eigentlich nicht dem Glaubensbegriff der Bibel entspricht. Sie klingt zwar so, aber sie geht haarscharf am Eigentlichen vorbei. Für manche bedeutet Glaube entweder ein Fürwahrhalten bestimmter Glaubensinhalte. Zum Beispiel für sie ist Glaube, wenn sie meinen, mit dem Glauben ist alles getan, wenn ich den Satz, Jesus ist von den Toten auferstanden, fürwahrhalte. Für andere ist Glaube ein Erkenntnisakt. Sie versuchen mit aller gedanklichen Kraft die Realität Gottes zu begreifen und zu durchdringen. Das ist alles auch mit im Glaubensbegriff Jesu enthalten. Aber wenn du das Neue Testament einmal querliest, so die Evangelien, dann wirst du merken, für Jesus war Glaube in allererster Linie zu 95% Vertrauen. Glaube ist für Jesus ein ganz, ganz tiefes, abgrundtiefes Urvertrauen in Gott, der mich in meinen Alltagsproblemen hält. Jesus sagt, sorgt nicht für euer Leben. Sehe die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Und mit solchen Sätzen lädt Jesus die Leute ein, mit Gottes Gegenwart und seiner Nähe genau dort zu rechnen, wo du momentan das Gefühl hast, mir wird hier der Boden weggezogen. Und Jesus lehrt diese Lebenshaltung nicht nur, sondern sie prägt sein Verhalten so sehr, dass er, ja, wir sind ja diese Geschichten von Jesus so sehr gewohnt, ich muss mir das oft bewusst machen, was sich da eigentlich abspielt. Jesus verzichtet so sehr auf Absicherungen, auch dort, wo ihm andere feindselig, neidisch oder mit Missgunst begegnen. Einer seiner Freunde, der Judas, kommt einfach mit Jesus nicht klar. Er ist dabei. Er geht auch nicht. Aber er kann es nicht lassen, schlecht über Jesus zu denken, zu reden und gegen ihn zu intrigieren. Oder der Petrus, der verspricht ihm seine Hilfe. Er verspricht ihm das Blaue vom Himmel runter. Und dann, wie die Bewährungsproben kommen, dann lässt er ihn im Stich und am Ende verleugnet er ihn aus Menschenfurcht. Nur weil der X oder der Y vielleicht anders denkt. Und er überlegt, was kostet mich das, wenn ich zu Jesus stehe? Im Vertrauen auf Gottes Fürsorge erträgt Jesus all diese menschlichen Unzulänglichkeiten, auch Boshaftigkeiten, auch Schuld. Und nach Ostern fällt es Petrus und den anderen wie Schuppen von den Augen. Im schweren Kreuz des Vertrauens Jesu liegt auch unsere Erlösung. Und damals dichtete jemand dieses Lied, das vorher Birgit Hofheinz uns als Lesung hören hat lassen. Paulus sagt über Jesus oder die Gemeinde, er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Versteht ihr? Das ist Vertrauen. Sich im Vertrauen auf Gott, anderen Menschen, den Wirren dieser Welt ganz hinzugeben, alle Sicherheiten aufzugeben, sich mit Haut und Haaren auf die Menschen einzulassen, ohne Netz und doppelten Boden. Und wenn der Apostel Paulus dieses christliche Anbetungslied mit dem Satz einleitet, seid gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht, dann sieht er in dieser vertrauensvollen Hingabe an die anderen den ultimativen Weg, wie eine Gemeinde die Erlösung erfährt, von der er sagt, Christus hat die Gemeinde als seinen Leib erlöst. Und Paulus ruft dich damit einfach auf, glaube wie Jesus. Aber warum? Dazu ein letzter Gedanke. Glaube, Vertrauen bringt auch für dich Erlösung. Glaube, Vertrauen bringt auch für dich Erlösung. Kürzlich bei irgendeinem Gespräch habe ich gehört, dass es Metropolen gibt dieser Welt, wo durch defekte Leitungssysteme eine Unmenge des Trinkwassers einfach so versickert und nie ankommt. Da habe ich im Internet nachgeguckt und da haben sie geschrieben, Experten schätzen, in London versickern täglich rund 894 Millionen Liter Trinkwasser. Das sind 30%. Genauso verhält es sich mit der Kraft in einer Gemeinde. Wenn es eine Gemeinde nicht schafft, eine Kultur des Vertrauens auszubilden, werden Unmengen an Kraft und Zeit vergeudet, indem man sich gegenseitig kontrolliert, gegenseitig absichert, gegeneinander absichert. Und das gilt genauso in deiner Ehebeziehung, das gilt genauso in deiner Familie, das gilt in deinem Beruf, in deinem Team, überall, wo du arbeitest. Du kannst dich entscheiden, investiere ich in Sicherheitsstrategien oder investiere ich dort, wo ich tatsächlich mich zu dem Bild gestalten lassen kann, das Gott sich von mir gemacht hat und der Berufung entspreche, die er sich vorgestellt hat. Aber das ist bittere Realität an vielen Orten. Was können wir dagegen tun? Wenn Paulus die Erlösung durch Jesus auch auf die Gemeinde bezieht und sagt, Christus hat die Gemeinde als seinen Leib erlöst, dann heißt das Basispaket Vertrauen. Glaube, Vertrauen bringt die Erlösung. Aber wie sieht das ganz konkret aus, wenn Gemeindeglieder sich gegenseitig vertrauen? Ich möchte 5 Grundsätze nennen, die Paulus beherzigt und die er uns nahelegt, obwohl es ihm klar ist, dem Paulus, dass wir uns gegenseitig immer, solange wir als Menschen in dieser Welt leben werden, werden wir uns gegenseitig auch enttäuschen. Es wird immer wieder Schuld auch vorkommen. Paulus sagt erstens, Gemeindeglieder, die sich gegenseitig vertrauen, geben Schwächen und Fehler zu. So wie Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden. Zweitens, Gemeindeglieder, die sich gegenseitig vertrauen, bitten sich gegenseitig um Hilfe. Paulus schreibt als 3. Brief in diese konfliktreiche Situation einen Hilfeaufruf für die Gemeinde in Jerusalem. Ja, der weiß ja nicht, ob die dann sagen, ist jetzt ganz durchgeknallt, was will der von uns noch Hilfe in Anspruch nehmen. Er macht sich an der Stelle verletzlich, bittet um Hilfe. Drittens, Gemeindeglieder, die sich gegenseitig vertrauen, deuten das Verhalten des anderen im Zweifelsfall positiv. Paulus sagt einmal ganz grundsätzlich, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Viertens, Gemeindeglieder, die sich gegenseitig vertrauen, denn du kannst da auch einsetzen, Leute in meiner Firma oder ich in meiner Ehe oder so, aber ich mache es jetzt mal für die Gemeinde. Gemeindeglieder, die sich gegenseitig vertrauen, nutzen die Gaben der anderen im Verständnis. Wir sind Glieder an einem Leib und wir ergänzen uns sehr gut. Wir ergänzen uns und sind gemeinsam stärker als allein. Und fünftens, Gemeindeglieder, die sich gegenseitig vertrauen, freuen sich auf die gemeinsame Arbeit und Zeit. Paulus schreibt den Korinthern, wo er so viel hinter sich hat, habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude euer aller Freude ist. Misstrauen ist ein ganz schwerer Virus, der eine Gemeinde befallen kann. Gemeindeglieder, die ihre Fehler und Schwächen voreinander verbergen, behindern, dass Gottes heiliger Geist eine Gemeinde erreichen kann. Zeugnisse in der Bibel von der ersten Gemeinde oder Berichte in der Kirchengeschichte über Aufbrüche zeigen, wo Gemeinden es wagten, eine Vertrauenskultur zu bilden, konnten sie frei und gesund und erlöst werden. Und darum, Glaube, Vertrauen bringt auch dir die Erlösung. Wie komme ich zu diesem Vertrauen? Insbesondere, wenn ich vielleicht wie Petrus oder Judas oder Jakobus oder Johannes dieses Vertrauen stark strapaziert habe. Wie komme ich zu Vertrauen? Die Evangelien erzählen, wie Jesus dem geflüchteten Petrus nach Ostern noch einmal begegnet. Petrus ist gerade dabei, nach diesen schrecklichen Ereignissen in Jerusalem um die Kreuzigung wieder mit ein paar Freunden in seinem alten Fischerhandwerk Fuß zu fassen. Geht nicht alles so glatt, aber sie versuchen es. Und eines Morgens begegnet ihnen Jesus. Alles ist wie früher. Sie essen zusammen und dann, als sie fertig sind, gehen Jesus und Petrus ein Stück miteinander spazieren. Dabei kommt es zu einer Aussprache, an deren Ende Jesus Petrus neues Vertrauen schenkt und ihn beauftragt. Hier zeigt sich für mich einmal mehr, wie Vertrauen entsteht. Indem du Vertrauen immer wieder neu übst, indem du Vertrauen investierst, auch nachdem dich jemand enttäuscht hat oder verletzt oder jemand an dir schuldig geworden ist. Vertrauen wächst mit gemeinsamen Erfahrungen, so wie sie Jesus und Petrus an jenem Morgen am Strand miteinander zu machen bereit waren. Ein paar Tagen hat jemand mich auf den bevorstehenden Urlaub und die Urlaubszeit angesprochen. Ich habe gesagt, ich bin froh, wenn die Urlaubspause kommt. Und sicher denken viele von euch jetzt momentan so an den Urlaub. Manche haben ihn bestimmt noch vor sich und machen sich so ihre Gedanken. Ich weiß nicht, wie du in diesem Jahr, auch am Ende dieses Gemeindearbeitsjahres, ankommst. Vielleicht bist du müde und abgekämpft. Vielleicht hat dein Vermögen abgenommen, anderen offen und vertrauensvoll zu begegnen. Du fühlst dich in der Gemeinschaft vielleicht nicht wohl oder es gab Reibungsverluste. Und wenn du in dich gehst, dann spürst du etwas von diesem Virus fehlenden Vertrauens. Jesus möchte dir begegnen. Er möchte dich erlösen, wenn sich so ein Virus bei dir eingenistet hat. Und wenn du dich von ihm finden lässt, dann kann es sein, dass er, wie mit Petrus, auch mit dir ein ehrliches Wort redet. Hans oder Karin oder Gustav oder wie du auch heißt, hast du mich lieb? Und vielleicht fragt Jesus das ein paar Mal. Und wenn du dich dann wie Petrus ansprechen lässt und sagst, ja Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, dann ist für Jesus die Sache in Ordnung. Denn er vertraut dir. Und er wird dich neu beauftragen, weide meine Schafe. Liebe Gemeinde, lasst uns mit solchen Gedanken des Vertrauens, auch des Friedens in den nächsten Wochen dieses Gemeindearbeitsjahr abschließen. Musik.